Ein Kind ist ja immer eine ganze Welt und nicht einfach nur eine Eigenschaft. Und wenn dann eine Eigenschaft so hervorsticht, dann macht es die Umwelt so blind für dieses Kind. Und das ist das, was so wehtut. Und ich glaube, das ist immer, wenn ein Kind irgendwie irgendetwas hat, was für das Gegenüber schwierig zu handeln ist. Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen. Natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens. Hallo, liebe Elke.
Guten Morgen.
Du bist heute so schön bunt.
Ja, ne? Ein bisschen Farbe tut dem Alter gut.
Dem Alter oder dem Alltag?
Höre, was du willst, beides stimmt.
Stimmt. Sehr schön.
Ich habe eine Freundin, ja, die sagt immer zu mir: Elke. Meine bunte Freundin.
Oh.
Ja, aber damit
meint sie das charakterlich? Oder?
Ich glaube, dass man in bestimmten Kreisen eher gedeckte Farben trägt das Bunte ein bisschen auffällt. Und sie, glaube ich, gehört zu den Kreisen, die gedeckte Farben trägt.
Sie ist schon Rentnerin, die ist Rentnerbeige.
Aber ehrlich gesagt ist es ja so, dass du reiche Männer daran erkennst, dass sie Farbe tragen. Wenn du in so reichen Orten bist, bei der Reichenhalt beispielsweise, ist der ganze Wort, oder in Kampen, da trägt die ältere Generation bunte Hosen und bunte Hemden und daran erkennst du den Status.
Das heißt, wenn ich so tun will, als wäre ich, ach nee, ich bin ja kein Mann, dann kann ich schon gleich vergessen.
Gut.
Naja, dann
die Männer.
So, schöpfen wir heute in dem Reichtum deiner Gedanken.
Ja, oh Gott. Also, aber weil wir bei den beiden Männern sind, ne, machen wir ja heute die kleinen Männer.
Heute geht es um die kleinen Männer und ich freue mich, finde ich gut. Also, ich lese mal vor. Liebe Christine und liebe Elke, danke für euren tollen Podcast. Bitte gerne. Ich bin erst vor kurzem eingestiegen und höre nach und nach alle Folgen durch. Ihr macht das klasse. Nach einer expliziten Aufforderung in einer Folge traue ich mich nun auch, mit einer Frage an euch ranzutreten.
Also da wollen wir mal sagen, die explizite Aufforderung gilt beständig an alle immer.
Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Also bei manchen schreibe ich dann schon zurück. Wir hatten das schon mal, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja für mich immer nur, ich erinnere mich dann, wir hatten so eine Folge und dann helfe ich ja gerne weiter und schreibe dann auch nochmal, welche Folge das war. Genau. Ich habe 3 Kinder. Mädchen 7, Junge 4 und Babymädchen 5 Monate alt. Wir kommen als Familie gut zurecht und ich liebe meine Kinder, jedes auf seine Art, über alles. Unser mittlerer Sohn ist allerdings deutlich wilder und lauter als die beiden anderen Kinder. Während die große Tochter schon sehr früh sprechen konnte und aktuell ein Buch nach dem anderen liest, sehe ich bei ihm einen ganz anderen Weg. Er tobt gerne, singt den ganzen Tag laut Hals, spielt eigentlich nur seine eigenen Spiele und macht einfach sein Ding. Trotzdem ist er sehr sensibel, braucht stets seine Zeit zum Warmwerden und kann stundenlang vor der Toni-Box sitzen und andächtig seiner Musik lauschen. Leider merke ich immer wieder, dass andere Menschen, leider sogar die Großeltern, mit dieser Art schwer klarkommen. Sie geben ihm weder genug Zeit zum Warmwerden und spielen dann lieber mit den Mädchen und wenn er dann endlich so weit ist, macht es ihnen keinen Spaß mit ihm, weil er ihnen zu laut, zu wild und zu anstrengend ist. Ich bin oft sehr traurig, weil ich das Gefühl habe, mein wunderbares, liebevolles Kind, was eigentlich so empathisch und besonders ist, wird nicht so wahrgenommen. Auch seine späte sprachliche Entwicklung wird permanent kritisiert. Nun fiel sogar der Satz, dass es Weihnachten erst schön werde, wenn er im Bett sei.
So ausladen. Wer immer das gesagt hat, ausladen.
Ja, manchmal kommen ja so Sätze auch so im...
Ne? Ach, fürchterlich.
Das hat mich sehr verletzt, das verstehen wir. Und ich beobachte aber auch sonst, dass wilde kleine Jungs nicht so gut ankommen wie meine Mädchen. Das tut mir weh und trotzdem will ich ihn nicht bevorzugen und auch die Unterschiede zu sehr aufgreifen. Für mich sind einfach alle 3 toll und eben verschieden. Habt ihr Tipps für den Umgang mit den Großeltern und der Stärkung von Jungs generell? Liebste Grüße, eine Mama.
Ausladen.
Ja.
Punkt. Das war der Tipp. Tschüss.
Ja, hilft ja nicht so richtig. Und manchmal merkt man es ja sogar bei sich selbst. Ich habe ja auch 2 Jungs, 2 Mädchen. Nun sind die Mädchen die beiden Älteren und die beiden Jungs sind die beiden Jüngeren. Und ich merke selber manchmal, dass ich so richtig doof denke an manchen Tagen, weil ich manchmal, wenn mein Nervenkostüm nicht mehr ganz so strukturiert ist, wie es sein sollte, oder wenn am Ende des Tages keine Geduld mehr übrig ist, weißt du? Oder wie war das?
Wenn am Ende der Geduld
noch so viel Tag übrig ist, genau. Dann merke ich, dass die Jungs mich teilweise so... Dass ich dann auch mal denke, okay Jungs, und das ist ja immer einfach bei mir, weil es sind ja die Jüngeren, jetzt geht's ins Bett. Und das ist, ich weiß nicht, woran es liegt, weil es einfach die Jüngeren sind oder weil die einfach eine andere Lautstärke, eine andere Frequenz haben. Ich weiß es nicht. Aber ich kann das ein bisschen auch nachvollziehen und kann aber genauso gut nachvollziehen, warum das so verletzend ist, wenn die eigenen Jungs so wahrgenommen werden von anderen. Wie ist das bei dir, Elke? Wie war das bei dir?
Ich muss kurz überlegen. Also ich finde, ehrlich gesagt, ist es eine Aussage über das Alter der Großeltern. Ich glaube, Leute mit wenig freien Valenzen, würde man da freundlicherweise sagen, haben es gerne quadratisch praktisch gut. Mhm. Und dazu neigen wir Mädchen. Und wir Frauen auch. Und wenn die Mädchen dann groß sind und Feministinnen werden, kotzen sie im Strahl darüber, dass sie quadratisch praktisch gut sind.
Und waren ja. Mhm.
Und immer waren und dafür immer gelobt worden sind und immer gestaltet. Du bist aber lieb und du bist aber nett und du bist aber angepasst. Dich mögen die Großeltern gerne und deine Eltern auch. Feminismus beginnt da, wo wir feiern, was die kleinen Jungs natürlicherweise tun und sich die erwachsenen Frauen nicht mehr trauen. So. Also ich finde es einen feministischen Akt,
ja,
die Eltern dazu zu zwingen, das Kind zu lieben. Nein. Ich weiß gar nicht, wo die Albernheit herkommt. Nein, also ich bleibe jetzt mal dabei. Also man kann natürlich auf die Jungs gucken, das ist das eine. Oder man guckt auf, was machen wir da eigentlich mit den Mädchen? Und das ist das andere.
Mhm.
Und was erwarten wir von den Mädchen und was leben die Mädchen vor, beziehungsweise was leben wir als Grundstruktur vor? Es ist nichts Falsches daran, die Grundstruktur zu haben, mit der man sagt, so funktioniert es ganz gut und so funktioniert es mit Oma und Opa ganz gut. Und das ist auf jeden Fall eine Erfolgsstrategie.
Du meinst gegenüber dem Jungen auch zu erklären, so, pass auf, da müssen wir nicht ganz so hochdrehen oder wie?
Nee, sondern es ist einmal, also was das Mädchen mit ihren Großeltern macht, das ist eine Erfolgsstrategie. Und was die Großeltern erwarten, was gezeigt wird, ist auch eine Erfolgsstrategie.
Okay.
Damit kommt man im Leben sehr weit.
Ja.
Super, ich hoffe, das Mädchen bekommt die Chance oder ergreift die Chance, auch die Erfolgsstrategie des Jungen zu üben. Mhm. Denn das Söhnchen macht ja was. Und was der macht, ist, der dehnt sich aus, der ist bei sich, der guckt, der macht, der unterwirft sich nicht.
Mhm.
Sagen wir mal, wenn es um weitreichenden Erfolg im Leben geht, ist der Junge erfolgreicher langfristig als das Mädchen. Wie wir in den zahlreichen Vorstands- und Management-Ebenen sehen können. Ja?
Ja.
Da sitzen auch nicht die Angepassten rum, sondern die sagen, nö, meine ich will ich nicht, setze mich durch. Also jetzt mal ohne komplett gegen alles anzugehen, das tut er ja nicht.
Mhm.
So, das ist jetzt sehr, sehr, sehr weitreichend. Wenn man mal ins Kleine guckt, glaube ich, die Großeltern wird sie ja nicht mehr umerziehen. Und den Großeltern ist das einfach zu anstrengend und die Leute werden im Alter, unsere Möglichkeiten, Unterschiedlichkeit auszuhalten, für viele geringer.
Mhm.
Die sind müde, die haben ihren Tritt, die wissen, was richtig ist, die wissen, was falsch ist. Und die sind vielleicht nicht mehr ganz so psychisch flexibel. Ob sie an den Großeltern was ändern kann, weiß ich nicht. Was sie allerdings durchaus sagen kann, ist, es gibt bei uns zu Hause Regeln. Und die heißen, wir sprechen freundlich übereinander. Die heißen, alle dürfen mitmachen. Hier bei uns wird keiner ausgeschlossen. Wenn ihr, Mama und Papa, also Oma und Opa, meint, jemanden ausschließen zu müssen oder unfreundlich zu sein, soll ich euch dann dasselbe sagen, was ich meinen Kindern sage, oder wisst ihr es selbst? Also die Frage ist immer, wie viel Konflikt traut sie sich mit ihren Eltern zu?
Mhm.
Je nachdem, wie alt die sind, empfehle ich immer nur den Konflikt, den man auch gewinnen kann. Ne?
Mhm.
Auf der anderen Seite hören die Kinder natürlich sehr genau, was ist hier los? Und insofern geht es ein bisschen um die Frage, welchen Konflikt kann sie mit ihren Eltern gewinnen? Das Zweite geht darum, was hören meine Kinder? Sowohl die Große als auch der Kleine. Wofür treten meine Eltern eigentlich ein?
Mhm.
Und manchmal nur mitzubekommen, Oma und Opa kriegen zu hören, dass das nicht in Ordnung ist. Von sehr starken Eltern ist für die Also es häufig löst vielleicht den Konflikt nicht, ist trotzdem eine wichtige Nachricht an die Kinder.
Mhm.
Ich könnte jetzt stundenlang monologisieren.
Nee, ich finde es ganz spannend und vor allem ist es ja so richtig, also es ist so nachvollziehbar, weil du ja sagst, es geht gar nicht darum, was du zu den Großeltern sagst, was bei denen ankommt. Es geht darum, was kriegen die Kinder mit. Das heißt, du würdest diese Unterhaltung auch nicht hinter verschlossener Tür stattfinden lassen, sondern du würdest auch vor den Kindern sagen, hier ist jeder so, wie er ist, ist in Ordnung, und dagegen gehen, und zwar nicht vor der Haustür mit den Großeltern.
Also du erwischst mich heute an so einem Morgen, wo ich so leicht gelockerte Assoziationen habe, also auf die Gefahr, dass ich zu weitschweifig werde. Naja, ich würde sie zum einen hinter verschlossenen Türen führen. Ich würde sie zum anderen mit einem durchaus psychologischen Gedanken auch vor den Kindern führen. Weil Kinder mitschneiden, was ist los und worüber wird konfligiert. Und Kinder schneiden mit, wessen Stimme gilt letzten Endes eigentlich. Mhm. Und ich finde es auf total vielen Ebenen wichtig, dass die Kinder merken, meine Eltern stehen für mich ein. Und das ist nicht nur Schönwettergerede, sondern auch wenn die Großeltern da sind, wird gesagt, das geht so nicht. Denn ansonsten sagen wir um des lieben Friedens willen lieber nichts, weil nun Oma und Opa da sind und es ist Weihnachten. Ne? Aber was heißt das dann für mich als Kind? Und da wäre ich echt aufmerksam, und ich glaube, für meine Begriffe zumindest, ist es so, dass die Loyalität von den Großeltern umgeschmissen wird. So, dadurch, dass die Großeltern sich nicht hinter ihre eigenen Kinder und Enkelkinder stellen, stellen sie im Prinzip eine Loyalitätsfrage, die man den Großeltern gegenüber dann abschlägig bescheiden muss und sagen müsste, wenn du es wissen willst, Mama, dann entscheide ich mich für mein Kind und nicht für dich. Und das hält eigentlich die Familiengeometrie aufrecht. Also wenn du an eine Familiengeometrie denkst, dann hast du ja eigentlich die Großeltern, die Eltern und dann die Kinderlein, ja? Und in dem Maße, wie wir Eltern werden und erwachsen werden, verschiebt sich ja die Geometrie und die Großeltern rutschen so ein bisschen nach unten und die Familie wird ja eigentlich in einem Dreieck von den Eltern gehalten. Und in dieser Geometrie ist das, finde ich, essentiell, dass die Eltern sagen, nein, ich hänge jetzt nicht die Kinder an den Baum, weil euch irgendwas nervt. Sondern die sind meine Aufgabe. Und ihr habt eure Eltern, die sich um euch kümmern. Ich kümmere mich um meine Kinder.
Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich glaube, dass in dem Fall das alles eher in der Haltung sich widerspiegelt. Es klingt so, als würde das gar nicht vor den Kindern unbedingt verbalisiert werden, sondern dass die Haltung einfach sich immer wieder zeigt, ne? Dass da vielleicht mal, also das kenne ich auch selbst, ne, von Leuten, dass dann eher mal gestöhnt wird, dass dann eben sowas fällt wie, ach, okay, in Weihnachten, dann wird es erst richtig schön, wenn der Lütte dann im Bett ist. Ne?
Also das macht mich richtig, ich finde das so hässlich, dass, weil ich mich immer frage, wenn die sowas sagen, rückwärts, möchtest du, dass ich so etwas über dich sage? Und wenn du das nicht möchtest, dann Vorsicht, das ist mein Goldstück.
Ja.
Und ich finde nicht, also jetzt mal, ich finde es total legitim, insbesondere in Familie, auch mal eine kritische Rückmeldung zu geben und zu sagen, du, darf ich dir mal liebevoll, darf ich dir etwas sagen? Und wenn dein so, keine Ahnung, dein Sohn mit dreckigen Schuhen hier über Tische und Bänke geht, das strengt mich schon an.
Ja.
Und das ist auch, finde ich, in Ordnung. Wer soll es einem sonst sagen?
Vor allem, wenn es die Tische und Bänke richtig. Der Großeltern sind.
Na, aber es geht ja in dem Fall gar nicht darum, dass das Kind nicht süß und lieb wäre, sondern nur, dass er nicht ins Schema passt.
Ich glaube, es geht um Nervenkostüm. Also wenn ich an unsere Familie denke und auch an meine Eltern mal so denke, und wir fallen ja öfter mal, die wohnen ja ganz weit im Süden von Deutschland, wir im Norden. Das heißt, wenn wir kommen, kommen wir lange. Und dann kommen wir mit allen. Und dann wird es natürlich...
Das ist so nach einer Drohung an.
Ja, ich glaube, so ein bisschen ist das auch so. Und dann kommen wir da an, also meistens, ne, unsere Große ist jetzt, sie hat schon Abi, die ist schon, ne, unterwegs, aber wir kommen dann mit drei Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Da kommt ein genervtes Teenie-Mädchen, da kommen eben zwei Jungs, die sich auch gut kabbeln können, und das halt in so einen Rentneralltag rein, in dem alles sehr geordnet ist, in dem die Kabel immer gleich hängen und das Licht zur selben Zeit ausgemacht wird. Und plötzlich wird alles einmal auf links gedreht, weil wir da sind. Und da merke ich natürlich schon, dass es Unterschiede macht, wie man mit denen umgeht. Und jetzt weiß ich nicht, ob es immer Mädchen-Junge ist. Bei uns ist es tatsächlich so, ne, dass das größte Kind halt wieder ein Mädchen ist, das dann dabei ist. Und die ist wahrscheinlich sozial verträglicher, des Alters, des Geschlechts wegen oder des Charakters wegen.
Oder
ich
wegen
weiß
deiner
es nicht.
Erziehung.
Oder auch wegen meiner
Am
Erziehung.
Am Ende bist natürlich du schuld.
Ja, ja, das kann schon sein. Aber natürlich ist die sozialverträglicher als dann die kleineren. So, und die pesen dann durchs Haus, die schmeißen die Tür, dann ist das eine Glastür, dann kriegt der Opa eine Krise, weil die kann zersplittern. Und dann merkst du so, wie langsam so der Cortisolspiegel des Hauses so steigt über den Tag. Ne? Da muss man halt drauf achten, dann auch viel rauszugehen und so weiter. Ne? Und da merke ich total, das ist eine Generationsfrage, weil ich glaube, dass die jetzt Opas sind, wenn die früher kleine Jungs waren, haben die richtig Ärger bekommen. Also ich glaube, die konnten das viel mehr ausleben, weil sie ganz viel draußen waren. Aber drinnen und am Sonntag und am Tisch und so weiter hatten die zu parieren. Da gab es eben nicht dieses Wilde und so. Und ich glaube, das triggert die auf allen Kanälen einfach. Also ich glaube, da spielt so ganz viel rein, warum das so ist.
Ja, und also ich glaube, das Stichwort ist die Sozialverträglichkeit. Wie viel... Und es geht uns ja als Müttern auch so. Du hast ja vorhin gesagt, wenn wir ausgeruht sind, kommen wir mit der Wildheit besser zurecht, als wenn wir müde sind, weil es einfach stärker irritiert.
Ja.
Und wenn wir unsere Ruhe wollen, dann werden die Räume eben auch kleiner. Ich überlege gerade, jetzt sind die Kinder relativ klein, aber das psychologische Prinzip dahinter wäre, ein dekonstruierendes Gespräch zu führen, indem man genau das, was da passiert, am Tisch thematisiert. Jetzt ist er mit 4 noch ein bisschen lütt.
Ja.
Aber jetzt mal zum Seelenheil der Mutter und vielleicht auch als kleines Denkangebot an die Tochter.
Mhm.
Auf jeden Fall aber als Gesprächsangebot an die Großeltern. Sagen, was passiert hier gerade? Was machen wir da? Was reinstituieren wir dadurch, dass wir es wiederum so machen? Welche Chancen bekommt die Große dadurch eingeräumt und welche Chancen die Kleine? Der Kleine, Entschuldigung. Ich habe mich gerade versprochen, weil ich gerade mit ein bisschen Ingrimm an meine Eltern gedacht habe. Und gedacht habe, das haben die bei unseren Kindern auch so gemacht.
Naja, ich glaube, dass wir das alle ein bisschen machen. Ich habe letztens gerade ein super interessantes Reel von einer Lehrerin gesehen, in dem sie gesagt hat, sie hat sich ertappt gefühlt, weil sie oft Mädchen neben wildere Jungs setzt und von denen eigentlich erwartet, dass sie die regulieren. Also, dass sie dafür sorgen, dass die Jungs ein bisschen runterleveln. Und das ist was man in der Familie öfter mal macht, was man in der Schule sieht, was man in Institutionen, also überall, ne? Da wird in die Führungsetage dann die eine Frau gepackt, so nach dem Motto, dann können die sich da nicht irgendwie so die Köpfe einschlagen. Also es ist so, ganz oft sind Frauen ein regulierender Faktor in Systemen. Und dafür werden sie ja auch benutzt irgendwo. Gleichzeitig dehnen sich dann Männer sehr aus und so weiter. Also ich finde das voll, also ich finde, es ist eher eine gesellschaftliche Frage als eine Familienfrage gerade. Und deswegen finde ich sie auch wahnsinnig schwer. Ich weiß schon jetzt, wir kriegen ganz viel Post. Weil wir wieder Dinge nicht bedacht haben. Und das ist ja auch ganz klar. Also
wir kriegen doch gerne Post.
Die Art von Post ist immer sehr schwer zu beantworten, weil natürlich, wenn man in so einem Gespräch jetzt wie wir, ne, wir sitzen jetzt hier, wir reden, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen und wir denken so nach und während wir denken, reden wir, da vergisst du immer Aspekte.
Aber ist das so? Ich habe mir neulich einen Freund ein Vorwort vorgelesen, da hat der Wissenschaftler geschrieben, ich entschuldige mich schon jetzt bei all denjenigen, die es besser wissen als ich. So gehe ich durchs Leben.
Vielleicht sollten wir das so durch den Podcast gehen. Also wir entschuldigen uns jetzt bei allen Soziologen und
Es ist ein wahnsinnig weitschweifiges Thema. Und du kommst von Hölzchen auf Stöckchen, weil ich gerade auch gedacht habe, wenn du das mit deinen Großeltern besprichst, wie lange hören sie dir zu, bis sie denken, okay, jetzt hat die Alte einen richtigen Knall. Ne? Aber es ist trotzdem, man hat ja immer das Große im Kleinen. Ja, also natürlich sieht man in jeder Situation immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Und ich finde es gar nicht blöd, sich erstmal breite Gedanken zu machen, bevor man dann auf eine konkrete Handlung zurückgeht. Aber das ist das, was Haltung ausmacht.
Aber eine Sache wollte ich nochmal sagen, als du eben gesagt hast, und der dehnt sich aus und das ist auch schön und so. Und das stimmt. Und gleichzeitig habe ich auch manchmal das Gefühl, nehmen wir mal heute Morgen in der S-Bahn. Ich sitze in der S-Bahn und neben mir sitzt ein Typ und der sitzt einfach breitbeinig so da, dass der nochmal komplett sein Bein nochmal über die Hälfte meines Sitzes schrappt und ich sitze dann mit der linken Pobacke, sitze ich dann neben ihm und denke mir so, Junge, also warum brauchst du anderthalb Sitze? Das verstehe ich einfach nicht.
Das kann
nicht,
ich dir sagen.
Weil er sich ausdehnt, verstanden.
Hast du ihn mal gefragt?
Nein.
Ja, ich sag dir die Antwort.
Sag's nicht.
Doch, willst du sie hören? Ich habe sie nämlich neulich bekommen.
Okay.
Ich habe nämlich neulich gefragt, sagen Sie mal.
Hast du
die
getan?
Die Antwort war, oh, Entschuldigung, aber wissen Sie, wenn man einen Penis hat und sich den so einklemmt, dann ist das nicht gemütlich. Nee, es ist nicht gemütlich.
Okay, das kann sein. Und trotzdem sage ich dir, das ist überall und das hat nicht nur mit dem Gemächt zu tun, sondern es ist überall so. Männer, du musst doch mal beobachten, die Lautstärke, die körperliche Präsenz, das wie viel in einer Gruppe, ja, wie viel Raum nehme ich ein?
Und warum unfassbar sollen sie nicht? Und
so,
warum,
okay, ja, in Ordnung. Naja, wenn es den Raum von Frauen wegnimmt und da Unachtsamkeit passiert, finde ich es nicht in Ordnung. So. Und also da ist immer die Frage, wer ist verantwortlich und so, aber es ist immer ein Streit.
Das ist ja wie bei dem Jungen auch. Das ist ja, das eine ist, jeder verhält sich seiner Art gemäß. Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt total okay. Um Gottes Willen, bitte tun das alle. Wo kommen wir sonst hin?
Ja.
Und jetzt, und das ist so interessant, und ab wo prägen wir als Gesellschaft Regeln und Normen, als Geschlecht, als Person, als Familie, von denen wir sagen, so viel Raum steht dir zu.
Mhm.
Und ab jetzt übernimmst du mehr Raum, als dir in dieser Gruppe der Anwesenden zusteht. Und das kann ja nur gemeinsam, ich sag mal, erstritten werden.
Mhm.
So, insofern würde ich mal sagen, viele Männer, wenn sie unter sich sind, haben gar kein Störgefühl, keine Ahnung, wie die das unter sich so aushandeln. Das Störgefühl entsteht ja, wenn unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Normen, vor allem mit Vorannahmen aufeinandertreffen.
Ja.
Und dann gesagt wird, wieso siehst du nicht, wie ich mich fühle? Und wieso verhältst du dich nicht entsprechend meines Bedürfnisses? Und dann müsste ja jedes Gegenüber sagen, wenn du nichts sagen tust, ne, dann kannst du auch nicht machen.
Aber das stimmt ja nicht. Wir sagen es ja. Ich finde, Frauen sagen ja häufig, wenn Männer sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten in der Öffentlichkeit. Nehmen wir jetzt mal die S-Bahn, es ist abends eine grölende Männergruppe und die grölen da rum und machen komische Bemerkungen und sind sehr laut und sind sehr ausufernd, dass das Frauen irgendwo auch in Angst und Schrecken versetzen kann, zu einer bestimmten Uhrzeit oder in einem bestimmten Rahmen, muss Männern, würde ich sagen, 2025 bekannt sein.
Nee. Also ja, pass mal auf, ich glaube, wenn du jeden, also ich kenne die Gruppe nicht, ja. Ich unterstelle der Gruppe, wenn du einen von denen rauszupfst und neben dich setzt und sagst, sag mal du, Eugen, kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn ich hier sitze und ihr da mit euren Bierflaschen den Fußballsieg feiert und anzüglich seid, dann würde der neben dir sagen, du, Tine, voll. Aber die sind ja gar nicht mit dir beschäftigt, die sind ja mit sich beschäftigt. Die gehen ja nicht los und sagen, welche Frau können wir jetzt mal in Angst und Schrecken versetzen, wenn wir die S-Bahn gehen, sondern die sind ja also hauptamtlich mit sich selbst beschäftigt, zweithauptamtlich mit der Bezugsgruppe, mit der sie gerade unterwegs sind. Dass da irgendwo eine Frau sitzt, die denkt, Alter, das ist so unangenehm. Ich glaube, das kreuzt noch nicht mal deren Kopf.
Also das kreide ich den an, sag ich dir ehrlich. Weil ich finde, dass das zu einem Erwachsenenleben dazu gehört. Wenn die 14 sind, bitte geschenkt, weißt du? Da ist sicherlich in der Gehirnstruktur und sicherlich auch im Erfahrungshorizont und auch in diesem, ich muss jetzt dazugehören und cool sein und vergess kurz meine Erziehung.
Ja, aber weißt du, ich finde es ehrlich gesagt, wir gehen jetzt mal von einer Gruppe aus, die freudig wild ihren Samstagabend feiert, ja? Wann darf ich noch ausgelassen sein? Denn ich bin letztes Jahr durch Köln gefahren, dann waren da diese ganzen beschwipsten Karnevalsdamenverbünde, die laut gackern ihr Stößchen gemacht haben, dachte ich auch, Alter, ich muss arbeiten, muss das jetzt sein? Mhm. Aber letzten Endes muss ich doch sagen, wo Leute sich freuen und es nicht gegen mich richten und nicht sagen, Hauptsache du kannst nicht arbeiten und wir gießen jetzt den Sekt über die Tastatur. Da darf ich doch auch mal durchatmen und sagen, okay, hätte ich mir jetzt anders gewünscht, aber Hauptsache, sie freuen sich.
Ja.
Wichtiger, als ob ich da jetzt mal Komma richtig setze. Und ich finde, das ist eine Frage, mal zurück auch zu der Familie. Ne? Geht es da um einen Jungen, der aggressiv das Spiel anderer stört und aggressiv die Grenzen anderer überschreitet? Da würde ich sagen, da müsste man vielleicht mal eingreifen. Oder geht es da um jemanden, der sein Leben genießt und glücklich mit sich ist, muss ich das einschränken?
Ja, also es geht ja um so einen Deckel, ne? Ab wo wird es für andere so unangenehm, dass ich meinen Sohn dazu erziehe, dass er jetzt im Kleinen und später im Großen in der S-Bahn Rücksicht nimmt, vielleicht auch die Position der anderen mal mitdenkt. Und das ist ja was wir eher vielleicht bei weiblicher Sozialisierung in den Fokus rücken, wo wir viel mehr bei Mädchen wahrscheinlich drauf gucken als bei Jungs. Und ich finde, es geht um eine Balance. Es geht um eine Balance hinzukriegen, dass man sich erstens als Junge ab einem bestimmten Alter, nicht mit 4, darüber gewahr ist, dass man natürlich per Geschlecht sozusagen, ja, gerade in Gruppen und laut und so weiter etwas darstellt für Frauen, das ist das eine. Aber wir sind ja jetzt erstmal noch bei der Familie und da finde ich, klar darf der ausufern und klar darf der 4 sein und wild sein und keine Ahnung. Ich finde, ein bisschen kann man aber schon auch sagen, guck mal, das ist jetzt ein bisschen viel hier in der Familie an dem Punkt oder eben rausgehen auch mal. Ne? Ich glaube, das größte Problem, gerade mit Kindern, die sehr wild sind, und da würde ich jetzt gar nicht nur Jungs sagen, das größte Problem ist doch, dass wir immer in diesem Innenraum mit denen verharren, gerade bei Familienfesten, wenn dann der 5. Kuchen angeschnitten wird und nicht einfach rausgehen.
Ja, wobei das, wenn ich sie richtig verstanden habe, was sie stört. Die andere Diskussion ist sehr interessant, da können wir da nochmal, aber gut.
Ja,
dann
ja,
wir sind aber total, genau. Ja, aber die Frage, die sie ja eigentlich stellt, ist gar nicht, dass er zu wild ist und deswegen raus müsste, sondern sie sagt, der ist total süß.
Ja.
Aber er kriegt die zweite Chance nicht, sondern der ist anders als die Große und manchmal ein bisschen wilder, aber er kriegt von den Großeltern dann, wenn er soweit ist, gar nicht die Chance und wird so sehr in eine Ecke gedrängt. Und das betrübt sehr. Sagen, der ist richtig cool, aber trägt offensichtlich, hat offensichtlich einen schlechten Ruf bei den Großeltern weg oder auch bei anderen Leuten, die davon erstmal irgendwie ein bisschen erstaunt sind.
Ja, und die geben ihm nicht die Zeit, warm zu werden. Ne? Und die Frage ist natürlich, vielleicht wollen sie ihm gar nicht die Zeit geben, warm zu laufen, weil er ja dann irgendwann hochtourt sozusagen und das gar nicht ihnen so entspricht. Ne?
Vielleicht haben sie auch ein Lieblingsenkelkind und das ist manchmal, ja, und ich glaube ja, dass viele Eltern Lieblingskinder haben und sich das gar nicht zutrauen, laut zu sagen, aber Großeltern haben auf jeden Fall Lieblingskinder. Und häufig ist es übrigens das erstgeborene Enkelkind.
Ja.
Weil das die Identität geschaffen hat. Mhm. Jetzt sind wir Großeltern. Mhm. Und wenn es mit der auch noch so gut läuft und die sich mit ihr so wunderbar großelterlich fühlen, also es scheint, dass sie mit der großen Tochter das Bilderbuchleben von Großeltern führen können und mit dem zweitgeborenen wilderen Sohn nicht in ihre Großelterlichkeit kommen und es sie deswegen so ein bisschen piekst und stört.
Ich glaube, es kommt ganz viel darauf an, auch was habe ich zu geben als Großeltern und wird das abgefragt. Und gerade wenn die körperliche Kraft natürlich nachlässt, ne? Also wir haben einen total wilden Opa, Quatsch-Opa, wird er bei uns genannt, der nimmt die Kinder noch an den Füßen und hängt die nach oben und macht mit denen unendlich viel Quatsch. Der liebt das mit den Jungs, während der andere Opa ist da, glaube ich, auch eher bei den Mädchen, weil da wird eher abgefragt, was er noch kann. Ne? Da wird er gefragt, so wie geht die Matheaufgabe oder so. Da ist das, was bei ihm noch total intakt ist, wird angepiekst und nicht das, was nachlässt, nämlich die körperliche Kraft. Ja. Und das ist aber echt nochmal ein wichtiger Punkt. Geht es hier um Mädchen und Junge oder geht es hier um bestimmte Eigenschaften? Weil ich glaube, das ist nicht überall so, dass der Junge wild ist und das Mädchen total sozial verträglich, sondern ich glaube, bei manchen Familien ist es auch total andersrum. Oder gerade wenn du 3 Jungs hast, dann ist der eine mehr so, der andere mehr so. Also ich glaube, du kannst es auch nicht über einen Kamm scheren.
Tendenzen feststellen. Man kann ja nie irgendwas über einen Kamm scheren. Und trotzdem gibt es Unterschiede, die also ne, viele Gründe haben. Aber ich habe gerade so überlegt, jetzt ist das ja nun allgemein bekannt, dass ich ein besonderes Herz für diese Jungs habe und ich die also wahnsinnig erfrischend finde. Und ich habe überlegt die ganze Zeit, ja, was sollen die Eltern tun? Sollen sie kompensieren und sagen, naja, die Große hat die Großeltern, dann kümmern wir uns insbesondere um dich. Du hast unsere besondere Liebe oder unsere besondere Aufmerksamkeit oder unsere besondere Beschreibung. Wie ist das für das Mädchen, zu sagen, na super, ich mache hier alles gut und richtig und hänge mit Oma und Opa rum, mein kleiner Bruder macht Halligalli und kriegt Mama und Papa. Ist das ein Lob für das Mädchen oder hat sie also keine Ahnung, wie das familiendynamisch bei denen wirkt. Wird auf jeden Fall die Tochter dabei immer ein bisschen mitdenken?
Auch ein interessanter Punkt, ne?
Ja. Und ich glaube, es ist hilfreich, in eine breite sprachliche Beschreibung zu kommen. Was ist hier los und was finden wir, weshalb alles super? Und auch nochmal zu baden, das ist schön, dass du Leben in die Bude bringst. Mhm. Und das ist super, dass du abenteuerlustig bist oder das Abenteuer mit einlädst und es so zu beschreiben, dass auch die Tochter eine Einladung und Möglichkeit dazu erhält. Also sozusagen, es gibt viele Verhaltensweisen in dieser Familie, die alle zeigen können. Und die Tochter darf genauso wie der Junge darf, jeder zu seiner Zeit. So. Ich finde, das ist eine kurze Mail für ein sehr komplexes System.
Es ist total komplex. Also und wie gesagt, wir kennen es wirklich auch. Also gerade bei meinen Eltern kenne ich das komplett. Und das macht mich dann auch manchmal traurig, aber wir kommunizieren darüber sehr offen. Und zwar im Beisein der Großeltern, mit den Großeltern, die sind auch sehr offen. Die sagen dann auch, es fällt uns ein bisschen leichter. Es ist für uns leichter, aber gut, dass ihr es nochmal ansprecht. Wir wollen ja gar nicht, dass irgendwer denkt, wir lieben ihn hier mehr oder keine Ahnung. Und das finde ich total hilfreich für mich auch, einfach drüber zu sprechen. Guck mal, so fühlt sich das an. Ich bin manchmal traurig, weil, okay, verstehe ich, weißt du, woran das liegt? Ich finde, das hilft total, weil dann alle auch ein bisschen achtsamer werden für den nächsten Moment. Und du siehst so nachdenklich
aus. Ja, ich glaube, weil mir rauschen so viele Kinder durch den Kopf, die ich kenne. Mhm. Und weil ich es, also es ist ja keine Weltuntergangssituation, dann, ne? Und trotzdem finde ich es ganz schön herausfordernd, mit diesen Kindern, also den Kindern eine gute Rutschbahn zu bieten, die nicht so stromlinienförmig sind. Und die da drinnen zu lassen, dass sie so sind, weil es auch echt cool ist. Und ihnen trotzdem behilflich zu sein, die Normen zu erkennen, in die sie auch irgendwann mal erfüllen werden müssen. Mhm. Oder sollen. Oder. Und dann denke ich, der ist 4.
Ja.
Also der ist noch so klein. Mhm. Und ich persönlich, mein Herz geht eher immer in die Richtung zu sagen, das, was er da tut, das wird er schon noch aus einem guten Grund tun und brauchen. Das tut er ja nicht mit absichtlichem Kalkül, sondern noch in der Erprobung seines ganzen Wesens. Und er scheint noch sehr weit auseinander zu liegen mit allem, was er so hat, von ganz still und sehr laut. Und der hat, also es hört sich so an, als ob der noch auf der Suche nach seiner Mitte ist. Und deswegen muss der noch so doll auf der Wippe hin und her springen. Und ich glaube, einzuladen zu genau so einer sehr liebevollen Beschreibung, die auch für die Schwester eine liebevolle Beschreibung ist, sagen, guck mal, du bist auf der Wippe schon richtig cool in der Mitte gelandet. Du balancierst dich sehr fein aus. Und der Vierjährige, der rennt noch von der einen Wippenseite
knallt darüber.
Und das kann sein, dass Oma und Opa mit ihrem grauen Star da, dass die ein bisschen schwindelig wird von hin und her gucken und hin und her gucken. Aber das ist einfach etwas, was wir alle im Leben lernen müssen.
Ja.
Irgendwann und auf Dauer irgendwo so in der Mitte anzukommen. Ich will noch mal sagen, zu der grölenden Männermasse, weil ich ja auch so gerne ab und zu über Bord gehe, ne? Dass das auch ein bisschen das Salz in der Suppe ist, dann und wann mal Halligalli zu machen. Und ich finde jetzt mal zu der Frage von Rücksicht, ne? Das ist eine gute Frage, wo gehört mein Halligalli hin und wo hat das den richtigen Rahmen? Und wo ist das Halligalli, also wenn ich jetzt ja dann, keine Ahnung, abends laut, unter Absingen schmutziger Lieder laut durch die Nachbarschaft.
So.
Genau. Also da darf ich als erwachsene Frau vielleicht auch denken, okay. In der Kneipe war es noch okay. Und jetzt hier auf der Straße kann man auch mal ein bisschen leiser machen, ne?
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich diese ausufernde Lebensfreude, ob das jetzt irgendwelche grölenden Männer oder gackernden Weibergesellschaften sind, ich finde, dem darf man auch Raum geben und weiß gleichzeitig, wie schwer das manchmal ist, wenn ich selber gerade auf einer anderen Agenda unterwegs bin, dann nerven die auch.
Ja, aber um Nerven ging es mir jetzt nicht, sondern es ging mir eher so um Angst machen. Also ich glaube, Männer müssen einfach sich sehr darüber gewahr sein, wer sie sind, was sie auslösen können und wie beeindruckend das auch manchmal fürs Gegenüber sein kann, wenn sie sehr laut und ausufernd sind und das nicht nur im positiven Sinne.
Also ich erzähle dir mal dazu eine richtig schöne Geschichte, weil ich finde die so zauberhaft. Der Sohn von meiner Freundin, der übrigens wirklich richtig als Kind war, der wirklich was für zwei Profis. Meine Fresse. So, nun ist er aber erwachsen. Also liebe Mamis von Kindern, wo er denkt, alter Schwede, aus allen was am Ende. Der fuhr abends mit seinem Auto an einer grölenden Männermasse an der Bushaltestelle vorbei und ein bisschen Absatz stand ein Mädchen. Und dann dachte er sich, ach, das sieht irgendwie nicht gut aus. Und dann hat er mit seinem Auto angehalten und hat gesagt, ich will dir keine Angst machen. Du kannst auch meinen Personalausweis festhalten. Soll ich dich eine Station weiterfahren? Und das finde ich so zauberhaft. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie sogar zwei Stationen weitergefahren und wieder. Ich finde es so, so süß. Und derselbe Junge, ist abends, ist ja ein junger Mann, muss man sagen, ne? Ist abends von der Bushaltestelle nach Hause gegangen und vor ihm ging eine Frau, wo er dachte, die geht irgendwie komisch.
Mhm.
Und dann dachte er sich so, inspiriert von seiner Mutter, die hat bestimmt Angst vor mir.
Ja.
Und dann dachte er, na, ist ja nicht schlimm, ich wohne ja da vorne. Und dann bog sie ein vor seinen Hauseingang und dann dachte er, das macht sie, damit ich denke, sie wohnt da und weitergehe. Und dann blieb er stehen und sagte, also, es tut mir jetzt leid, ich weiß, dass du da nicht wohnst, aber ich wohne da schon.
Hat sie gemacht, wirklich? Und,
ja.
Oh. Und ich finde, das ist ihn, auch nicht schön, weißt
nee,
du, das
und ich
ist
finde
für alle
ihn,
nicht
aber,
schön.
Also, ja, aber weißt du, der Trick liegt letzten Endes auch da drin, Jungs zu erziehen, die ein Herz für haben ja. Und eine Güte in sich tragen.
Und aber auch eine Achtsamkeit dafür haben.
Ja, aber es hat auch was mit einem Selbstbewusstsein darüber zu tun. Und jetzt mal zurück an diesen kleinen Buben. Ich darf auch stark und laut sein.
Ja,
ich bin ganz okay. Und Selbstbewusstsein entsteht nicht aus dem Überdecken von Schwächen oder an dem Rumzuppeln an Schwächen, sondern auch da drin, die Eigenstärke zu erkennen und auf Freundschaft mitzuschließen. Mhm. Und wenn ich mit mir Freundschaft schließe und ich gut bin, dann kann ich auch gütig sein, hängt ja auch sprachlich zusammen. Ne?
Ja.
Ja. So, das wollte ich mal sagen, dass den Kindern mitzugeben, sie wären nicht in Ordnung, so wie sie sind, und da Oma und Opa finden es blöd zu sagen, kann auch nicht jeder alles immer sehen.
Aber ich finde, es ist auch ein Unterschied zu sagen, Oma und Opa finden das blöd, wenn du so bist, oder Oma und Opa haben nicht mehr die Nerven, das so zu verstehen oder mitzugehen. Lass uns, wenn du rumwildern willst, ne, dann lass uns lieber auf den Spielplatz gehen, weil Oma und Opa schaffen das gerade nicht. Ich finde, der Fokus, wer hier gerade nicht performt. Und das ist gar keine Schuldfrage.
Aber
Schuldfrage.
Das ist jetzt eine interessante Frage. Schaffen Oma und Opa das nicht? Mhm. Dann würde ich sagen, Bible, du bist mega, aber Oma und Opa sind alt und gebrechlich.
Ja.
Und hier auf der Palliativstation kannst du nicht über die Betten tanzen. Oder wollen Oma und Opa nicht? Das ist eine andere Frage.
Ja, ich glaube aber, dass tatsächlich, wenn die Rente so anfängt, ne? Und man dann so in sein Leben so rein butschert, ne? Und dass so alles so ruhig ist und so. Ich glaube schon, dass die Grenzen sich dann schon auch verschieben. Da brauchst du nicht auf der Palliativstation zu sein.
Das kann sein, aber Oma und Opa, also ihr habt uns zu Besuch und hier sind auch kleine Kinder. Ich finde die Frage von, kannst du nicht, erfordert eine völlig andere Antwort als willst du nicht.
Ja, ja, das stimmt.
Und das willst du nicht und deswegen kriegen Oma und Opa jetzt das Zepter in die Hand, weil sie sagen, nein, wir wollen das nicht mehr. Dann passt hier irgendwas nicht. Mhm. Das tut mir jetzt leid.
Ja. Muss man auch ein bisschen jung halten, ne? Immer mal wieder.
Ich hatte einen Wahnsinnszoff mal mit meinem Vater, weil mein Sohn eine Zeit lang total versessen auf die Kleider seiner großen Schwester war.
Mhm.
Und da war der auch klein, keine Ahnung, 4, 5. Und dann war Ostern und mein Sohn ist in voller Pracht in dem wunderschönen, viel zu großen Kleid mit Haarspange aufgetaucht, hatte sich richtig schick gemacht für Ostern bei meinen Eltern. Und mein Vater, der fand das gar nicht witzig.
Ah, okay. Ja, total anders sozialisiert, ne?
Richtig. Und das kann ich auch geschenkt und verstanden. Mhm. Aber so sprichst du trotzdem nicht mit meinem Kind. Und fertig. Und überleg dir gut.
Das Dreieck.
Wenn du so mit uns als Gästen umgehen möchtest, dann können wir nicht zum Ostern feiern. Das tut mir jetzt leid.
Mhm.
Ganz ehrlich, gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt, oder?
Als ein kleiner Junge im Kleid, ja.
Ja, mein Gott.
Definitiv.
Ich denke auch mal, woanders sterben Menschen, weißt du, ist das jetzt der,
Also mir hilft es, mir alle Positionen einmal anzugucken und zu gucken, wo kommt's her. Das bedeutet ja nicht, dass ich alles in Ordnung finde, was passiert. Und das bedeutet auch nicht, dass ich sage, hey, Großeltern, erzählt doch dem Kind, wie das sei zu wild. Das muss es überhaupt nicht bedeuten. Aber mir persönlich, um nicht so traurig zu sein, hilft es total, mal zu fragen, hey, wie bist du eigentlich groß geworden, dass dir das jetzt gerade so schwer fällt? Also wir führen solche Gespräche zu Hause. Warum fällt dir das so schwer?
Mhm.
Es hilft mir. Es hilft auch der anderen Seite. Die fühlen sich gesehen, gehört und können es auch selbst nochmal vielleicht anders reflektieren. Ich würde total dazu ermutigen, einfach solche Gespräche mal ganz offen zu führen und zwar nicht hochemotional, sondern neugierig. Was ist es, was dich hier so stresst gerade? Was ist es, warum du lieber Weihnachten feierst, wenn er im Bett ist? Was ist das? Und das heißt nicht, dass ich in Ordnung finde, was hier passiert ist, sondern ich möchte hinterfragen, warum es passiert ist. Und dann können wir da zusammen mitarbeiten.
Ja, das ist ja ein dekonstruierendes Gespräch.
Ach so.
Sagen, was ist hier los?
Und die,
andere, ja, und die andere Frage und die finde ich elementar, sagt, eine Loyalität dem Kind gegenüber ja. den Tag zu legen. Weißt was, ganz ehrlich, du kleiner Knallfrosch, kann ja sein, aber du bist mein Knallfrosch. Ja. Punkt. Ja. Und das hinterfrage ich auch nicht. Klammer auf. Ich finde, Eltern können ganz oft das Verhalten ihrer Kinder gefälligst mal hinterfragen, weil Mama sind die ja auch wirklich überm Strich.
Ausufernd und überbordend ist dann vielleicht nochmal was anderes. Ne?
Aber darum geht es hier ja nicht.
Ja.
Auch den Unterschied hinzubekommen zwischen ist sein Wesen, ist das eine und er weiß sehr genau, wie er es tun sollte, will aber nicht. Und ist dasselbe, kann nicht oder will nicht. Er kann noch gar nicht. Und für etwas, was er nicht kann, kann er auch nicht auf die Streckbank.
Ja. Das ist richtig. Und aber was du auch immer sagst, ist ja, dass es schon auch gut ist, wenn Kinder diese Fähigkeit haben zu sehen, wo bin ich hier gerade, was ist gefragt, welche Seiten von mir kann ich hier total offen zeigen und welche Seiten von mir lasse ich vielleicht jetzt einfach mal kurz in der Schublade und lebe sie in einer Stunde wieder aus. Ne? Also es gibt ja auch eine Freiheit, wenn ich mich in einem bestimmten Kontext bewegen kann. Und ich sag mal, Großeltern sind jetzt vielleicht auch nicht der Ort, an dem ich es vollkommen übertreibe, aber mit vier, wir reden ja nicht über Vierjährige, sondern wir reden jetzt hier über 12-, 13-, 14-Jährige. Das ist ja auch noch ein total großer Unterschied, oder?
Ja, ich denke gerade so übers Wollen und Können nach und ich weiß gar nicht, warum mich diese Mail so anfasst. Ich glaube, weil mich das so stört, wenn die Enkelkinder in ihrem Wesen so abgelehnt werden. Und das eine ist dann, was ist diese Verhaltensweise, nervt jetzt gerade, was weiß ich, nimm die Gabel, oder? Es nervt jetzt gerade. Oder ob man so ein Kind anguckt, nach das der so ist, das finde ich blöd. Ich glaube, das macht mich, das löst ein Ungerechtigkeitsgefühl bei mir aus und einen Widerstand und irgendwie das Gefühl, für den, das Püppchen eine Lanze brechen zu müssen.
Bei mir ist es eher so, dass ich da irgendwo auch ein gewisses Verständnis für alle Beteiligten habe. Ich verstehe jedes Gefühl da drin und glaube, dass das Kind am allerwenigsten betroffen ist von dem Ganzen. Also das wahrscheinlich auch am wenigsten davon mitbekommt. Es kriegt vielleicht in der Haltung das so ein bisschen wiedergespiegelt, aber nun ist man bei den Großeltern ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag oder so. Ich persönlich glaube, dass das vor allem Thema zwischen der Mutter und den Eltern oder Schwiegereltern, das habe ich jetzt gerade nicht mehr so drauf, also da steht ja auch, glaube ich, nur Großeltern, oder anderen auch, ne? Da steht, andere Leute haben ein Problem mit ihm. Und ich glaube, es ist oft, dass du als Mutter da traurig wirst, wenn dein Kind nicht gesehen wird, wie es ist. Insgesamt. Das ist ja auch bei so schüchternen Kindern, bei Kindern, die vielleicht, ja, Lernschwierigkeiten haben oder so. Es gibt immer so, irgendwas tritt in den Vordergrund und du als Mutter, als Vater siehst ja dahinter noch so eine Welt. Ein Kind ist ja immer eine ganze Welt und nicht einfach nur eine Eigenschaft. Und wenn dann eine Eigenschaft so hervorsticht, dann macht es die Umwelt so blind für dieses Kind. Und das ist das, was so wehtut. Und ich glaube, das ist immer, wenn ein Kind irgendwie irgendetwas hat, was für das Gegenüber schwierig zu handeln ist.
Ja.
Und ich glaube, es hilft, selbst die Welt zu sehen und immer wieder anzusprechen. Also ich habe auch so ein Kind, da würde man das auch denken, ne? Nach außen vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig. Ich erzähle allen, was für einen großartigen Humor der hat. Ich erzähle allen, wie ich letztens wieder gelacht habe, wie liebevoll, wie großartig. Ich erzähle davon. Ich bin sozusagen, ich gehe als fahneschwenkender Fanclub voran und erzähle davon, wie toll dieses Kind ist.
Glück das hilft. Ja, hat er Glück gehabt mit dir.
Ja.
Also es gibt gar nichts Abschließendes, außer dass ich sagen würde, ich würde die Großeltern bei allem Verständnis, Christine, aber auf dem Grill hocken und sagen, so wird bei uns zu Hause nicht über meine Kinder gesprochen. Berechtigte Anmerkungen jederzeit unter vier Augen. Aber wenn es hier um Ausschließen und Augenrollen geht, das müsst ihr leider zu Hause machen, wenn wir nicht mehr dabei sind.
Richtig. Und ich würde empfehlen, die Fahne zu schwenken, nach vorne zu gehen, den Fanclub ganz groß zu machen und Leute einzuladen, damit reinzugehen und die Welt hinter der einen Sache zu sehen, die das, so augenscheinlich ist.
Das Kind wippen zu lassen und immer wieder zu sagen, noch. Er kann ja gar nicht ruhig sitzen. Noch übt er das, du recht. Noch nicht. Aber ich gehe schwer davon aus, dass er spätestens in deinem Alter Opa seinen Arsch auch nicht mehr hochkriegen wird.
Das war der Abschluss.
So der freundliche Satz zum Schluss. Da zeigen Großartig. Sie ihr wahres Gesicht.
So, und jetzt entlassen wir alle in ein nachdenkliches Wochenende. Und ihr könnt uns alle Mails schreiben über all die Aspekte, die wir vergessen haben in diesem komplexen Thema.
Es ist endlos, dafür können wir ein Soziologiebuch schreiben.
Oder halt auch nicht. Vielleicht schreiben es einfach andere.
Ja, genau, stimmt.
In diesem Sinne.
Also alle, die es besser wissen.
Alle, die es besser wissen, können uns heute schreiben. Und alle, die nicht so genau wissen, dürfen uns auch schreiben. Dann geben wir unseren lückenhaften Senf dazu und sagen da gerne was darüber. Ihr könnt schreiben an podcast@eltern.de. Alle Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag.
Liebe Grüße aus Hamburg.
Alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.